Werbung. Was sind eigentlich Importarzneimittel? Importarzneimittel sind Originale des Herstellers und kommen aus der EU. Sie unterliegen dem Arzneimittelrecht einschließlich regelmäßiger Überwachung. Importierte Präparate sind oft günstiger und wirken Lieferschwierigkeiten entgegen. Obwohl sie optisch anders aussehen können, steckt ein originales Arzneimittel dahinter. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Die JAK-Inhibitoren bieten bei sehr vielen, gerade Entzündungskrankheiten, ganz neue Behandlungsmöglichkeiten. Aber sie haben auch eine Menge Risiken. Infektionen, Thrombosen und so weiter. Da gab es sogar auch schon ein paar rote Handbriefe durch die EMA dazu. Und jetzt gibt es offiziell neue internationale Empfehlungen. Und die gucken wir uns mal an.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Uns könnt ihr jeden Werktag hören, schon ab 6 Uhr in der Früh, wenn ihr das mögt. Und wir besprechen hier ein wichtiges Thema aus dem Gesundheitssystem in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Freitag, der 9. Mai.
Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Die neuen Empfehlungen zur JAK-Inhibitor-Therapie, um die es heute gehen soll, sind rausgekommen im Rahmen des Expert Consensus Statements. Und das Interessante an der Sache ist daran, dass es eigentlich weniger darum geht, wann überhaupt diese JAK-Inhibitoren zum Einsatz kommen sollen, ob sie überhaupt hergenommen werden sollten, als mehr darum, was denn bei einer Therapie, wenn ich mich dazu entschlossen habe, beachtet werden muss. Erschienen ist dieses Expert Consensus Statement im März 2025, also gerade dieses Jahr, in den Annals of Rheumatic Diseases. Und ihr findet es natürlich bei uns in den Shownotes verlinkt. Und wir konnten auch mit einem Arzt, der an den Empfehlungen beteiligt war, sprechen, und zwar mit Xenophon Baraliakos. Er ist nicht nur Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie, sondern auch ärztlicher Direktor des Rheumazentrums Ruhrgebiet der St. Elisabeth-Gruppe Katholische Kliniken Rhein-Ruhr. Und jetzt fehlt nur noch euer erster Kaffee des Tages und dann können wir mit dem Thema starten. Die JAK-Inhibitoren haben wir ja hier in letzter Zeit immer mal wieder am Wickel gehabt. Und kleine Empfehlung an der Stelle, wenn ihr gerne die Folgen nachhören möchtet, die wir schon zu den JAK-Inhibitoren gemacht haben, dann geht doch einfach zum Beispiel bei Spotify in unseren Kanal hinein. Ganz oben findet ihr da eine Suchleiste, da könnt ihr einfach JAK-Inhibitoren eingeben und dann erscheinen alle Folgen, egal wie alt, zu genau diesem Thema von der Dosis Wissen. Das heißt also, wenn ihr da nochmal genauer Details nachhören wollt zur bisherigen Entwicklung, das wäre genau der richtige Weg. Hier nochmal ein ganz, ganz kurzer Abriss. Werden eingesetzt bei Behandlung immunologisch bedingter Erkrankungen, vor allen Dingen Autoimmunerkrankungen, vorneweg rheumatoide Arthritis, verschiedenste Arten der Arthritis, um genau zu sein, juvenile idiopathische Psoriasis-Arthritis, aber auch die Psoriasis mit Plaque, Vitiligo, Alopecia areata, ihr kriegt, glaube ich, die Ahnung, was da alles drunter fällt. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen sind neu dazugekommen als Zulassung für die Therapie, axiale Spondyloarthritis und auch die atopische Dermatitis, also inzwischen eine ganz schöne Latte. In den letzten Jahren sind aber immer mehr Bedenken laut geworden, weil sich gerade eben dann in den Langzeitstudien, die auch jetzt erst rauskommen konnten, überhaupt Sachen ergeben haben. Ich habe schon den rote Handbrief erwähnt, der wurde dann entsprechend rausgeschickt, dass bei einigen Gruppen diese JAK-Inhibitoren nicht oder nur sehr eingeschränkt angewendet werden sollten, beziehungsweise nur, wenn keine Alternative zur Verfügung steht. Und das sind vor allen Dingen die Gruppen von Patientinnen und Patienten über 65 Jahren oder älter natürlich, RaucherInnen oder Menschen, die sehr lange geraucht haben und inzwischen aufgehört haben, Und natürlich diejenigen auch, die andere kardiovaskuläre Risikofaktoren haben oder sogar schon eine maligne Erkrankung durchgemacht haben. Und aufgrund dieser Erkenntnisse und dann eben auch auf Grundlage natürlich so ein bisschen dieser Warnungen, die schon rausgingen, hat man jetzt das Expert Consensus Statement aktualisiert mit einem multidisziplinären Team, was auch international besetzt war, quasi so ein bisschen zusammengetragen aus den verschiedenen Bereichen, Studien, Erkenntnissen, die man gewonnen hatte, nochmal alles zusammengefasst. Und nochmal an der Stelle die Betonung, da geht es nicht darum zu entscheiden, ha, nehme ich die nicht, sondern wenn die Entscheidung zur Behandlung schon gefallen ist, dann gibt es hier jetzt detailliertere Empfehlungen zur Anwendung. Erster wichtiger Grundsatz, der da auch drin steht, ist, JAK-Inhibitoren sollten nur nach sorgfältigster individueller Nutzen-Risiko-Abwägung und auch in ganz enger Abstimmung mit den Patientinnen und Patienten selbst eingesetzt werden, weil eben da so viele Dinge mit bedacht werden müssen. In dem Expert Statement findet sich jetzt auch eine deutlich klarere Formulierung der Kontraindikationen und verschiedene Warnungen. Unser Experte Baraliakos sagte dazu, in seinen Augen ist die wichtigste Neuerung, dass es eben einfach inzwischen mehr Langzeitstudien mit längeren Therapieverläufen gibt und damit einfach eine bessere Datenbasis da ist. Deshalb konnte das Sicherheitsprofil neu bewertet werden. Und er betonte auch, grundsätzlich sind JAK-Inhibitoren ähnlich wie Biologika für alle Menschen geeignet. Ausnahmen bilden aber ganz klar multimorbide ältere Patienten über 65 mit Vorerkrankungen wie Tumore, Thrombosen oder Herzinfarkte. Ganz konkret bedeutet das, wenn ich jemanden habe, der eine bestehende oder zurückliegende Krebserkrankung hatte, dann muss ich da besonders drauf gucken. Gibt es keine Alternative? Ist JAK-Inhibitor wirklich die gute Therapie für diese Person? Denn die erhöhen vor allem das Risiko für Hautkrebs. Zweiter wichtiger Punkt, habe ich auch eben gerade schon angedeutet. JAK-Inhibitoren erhöhen wahrscheinlich das Risiko für venöse Thromboembolien. Und dazu gehören eben auch die gefürchtete TVT und die Lungenembolie. Das heißt also da besondere Vorsicht bei allen mit kardiovaskulären Risikofaktoren oder einer Vorgeschichte mit thromboembolischen Ereignissen. Und ich hatte ja schon gesagt, Kontraindikationen sind auch deutlicher und klarer formuliert worden. Ganz klare Kontraindikation bei schwerer Leber- oder Nierenfunktionsstörung und bei verschiedenen Infektionen. Dazu gehören unter anderem auch Tuberkulose und Hepatitis B und C. Deshalb enthält diese Aktualisierung auch angepasste Empfehlungen, was zu tun ist vor der Therapie. Einmal, dass man den Status abklärt, und zwar von HIV-Infektionen, HBV, HCV und eben Tuberkulose-Tests durchführt und dementsprechend auch natürlich die Impfungen durchguckt. Außerdem werden regelmäßige Laborkontrollen empfohlen, Blutbild, Leber und Niere, Lipide. Das war vorher ein bisschen fester, ja, vorgegeben mit Zeitpunkten. Das ist jetzt lockerer. Xenophon Baraliakos sagte auch, die zweite wichtige Neuerung ist, das Feld der Erkrankung, zu deren Behandlung JAK-Inhibitoren eingesetzt werden, kann erweitert werden. Vorher haben das vor allen Dingen Menschen mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen bekommen, des muskuloskeletalen Bereichs. Heute werden sie auch eingesetzt bei entzündlichen Weichteilerkrankungen, wie zum Beispiel aus dem rheumatischen Formkreis, also Vaskulitiden. Weitere klare Empfehlung in den Aktualisierungen ist, Lebendimpfstoffe sollten während der Therapie vermieden werden und Präparate aus der Gruppe der JAK2-Inhibitoren, die können zu Anämien führen. Das heißt also, auch da muss man gesondert nochmal ein Auge drauf haben. Letztendlich muss man aber auch ganz klar sagen, es gibt bislang keine Evidenz, dass ein JAK-Inhibitor hinsichtlich Sicherheit oder Wirksamkeit einem anderen überlegen ist. Also, Einsatzgebiet dieser Präparate ist erweitert worden, aber auch besondere Vorsicht muss weiter gelten bei ihrem Einsatz. Schaut da sehr gerne nochmal selber rein in das Expertenstatement, wenn ihr die Therapie erwägt. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und uns durch diese Woche begleitet habt. Wenn euch diese Folge und auch die vergangenen Folgen gefallen haben, dann lasst uns das doch gerne wissen, indem ihr zum Beispiel Sterne vergebt oder noch besser, ihr schreibt uns einen Kommentar. Dann können wir vielleicht sogar noch besser werden.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.